Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von Michelle and Friends, dem neuen Talkformat von Michelle Abdullahi und Ahoi Radio. Ab dem 27. April empfängt Michelle regelmäßig besondere Leute im Zentralkomitee am Hamburger Steindamm, um mit ihnen über Politik, Gesellschaft, Kultur, den ganz normalen und vielleicht auch den unnormalen Wahnsinn zu sprechen. Diesen Sonntag geht es los. Michelle begrüßt mit Tobias Schlegel seinen ersten Gast. Der Moderator, Notfallsanitäter und Buchautor ist zurzeit mit seinem Buch Leichtes Herz und schwere Beine in aller Munde. Es geht aber eben nicht nur um den aktuellen Bestseller. Die Premiere von Michelle and Friends startet um 12 Uhr. Also raus aus den Federn für die erste Ausgabe von Michelle and Friends und Tickets kaufen unter www.zentralkomitee.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gründer des OMR-Festivals, Philipp Westermeier. Ahoi Philipp.
Hallo Lars.
Lieber Philipp, das OMR-Festival findet am 6. und 7. Mai, also genau in einer Woche, zum 13. Mal statt. Wie abergläubisch bist du?
Gar nicht. Also wirklich nicht.
Das heißt, die 13 ist dir überhaupt gar nicht so richtig geläufig gewesen, ne?
Nee, das war mir bisher nicht klar, zumal ja auch die ersten Events ganz andere waren als die heutigen. Also ich meine, das war ja so 200 Leute, das kann man nicht so richtig vergleichen. Aber wenn ich so höre, 13 Mal ist noch eigentlich gar nicht so oft, ja, dafür, dass es doch jetzt recht viel wahrgenommen wird. Es hat so eigentlich gar nicht so oft stattgefunden.
Über die Jahre hat sich ja die Besucherzahl eigentlich immer verdoppelt. Das geht ja jetzt schon seit 3-4 Jahren nicht mehr. Das ist ja am Anfang wahrscheinlich ja auch immer noch so ein Ziel, sowas zu erreichen, irgendwie zu sagen, okay, jetzt hatten wir 1000, nächster 2000. Gibt es solche äußeren Ziele immer noch?
Also es war ehrlicherweise am Anfang ein Hobby. Es war gar nicht so gemeint mit Verdoppeln und Wachsen und so. Das war ja nicht mein Job, sondern ich habe es einfach wirklich gemacht für mein Umfeld. Also auch für Geschäftsfreunde ja auch, aber auch für wirklich Bekannte und Kumpels.
Du hast also aus deinem Hobby einen Beruf gemacht?
Am Ende ist es so, ja.
Ja.
Und deswegen war es auch nicht so jetzt so angelegt auf irgendwas und ist es bis heute eigentlich nicht. Also unser Ziel ist das natürlich, unsere ganzen Partner, es ist ja das Krasse, was mich auch am meisten beschäftigt, dass halt sehr, sehr viele Firmen und Menschen dahinter uns vertrauen und das auf uns setzen und auch Erwartungen an uns haben und teilweise selber auf ihrer Seite Wochen und Monate an einem Festival arbeiten und dass die dann da nachher am Ende sagen, das hat sich gelohnt, das war super, die haben abgeliefert, was sie versprochen haben. Das ist eigentlich das Ziel.
Ich mache ja selber auch Veranstaltungen, viel kleinere, mit vielleicht manchmal 100 Leuten. Da haben wir 10, 12.
Du machst doch viel mehr schon. Du machst doch irgendwelche Silvesterempfänge mit irgendwie
Tapeten. Der Neujahrsempfang, wo du immer noch nicht warst, bei Ahoi, genau. Aber da kommen ja auch nur 600. Worauf ich aber hinaus will, ist, da haben wir vielleicht 20 Partner. Und wir haben immer ein, zwei Partner, die völlig übersteigerte Erwartungen haben, die dann glauben, wenn sie mit einem Kleinst-Sponsorenpaket sich daran beteiligen, dass sie dann diejenigen sind, die am nächsten Tag auf der Titelseite der Mopo oder des Abendblatts sind. Du hast wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, wie viele Partner sind es? 1000? Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht.
Aber
genau.
Wie gehst du mit solchen Leuten um, die völlig überzogene Erwartungshaltung haben, die also erwarten, dass der Kanzler oder die Kanzlerin direkt an deren Stand vorbeikommt, obwohl sie den kleinsten Stand haben oder so?
Das gibt's bei uns nicht.
Okay, dann musst du mir mal das Geheimnis verraten.
Nein, nein, nein. Also am Ende bin ich ja auch jetzt ehrlicherweise bei 1000 Leuten nicht mehr selber derjenige, der mit allen das dann bespricht und löst, sondern wir haben dann ein Team von Kolleginnen und Kollegen, die im Austausch sind und natürlich vorher das versuchen auch zu managen und irgendwie über Erwartungen und so zu sprechen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich verlasse mich da voll auf mein Team. Ich bekomme es manchmal mit und dann versuche mir Lösungen zu finden, aber es gibt jetzt nicht die eine Lösung.
Wie nah bist du denn jetzt noch dran? Also je größer so eine Sache wird, desto mehr entfernt man sich ja von der eigenen Idee, von dem eigenen Werk. Das ist nun mal Teil der Sache. Das passiert mir an manchen Stellen auch noch, dass ich eben nicht jede Pressemitteilung mehr schreibe. Liebe Kundin, es ist so. Was machst du denn jetzt noch selber so? Also wo du sagst, nee, das will ich mir auch nicht nehmen lassen.
Naja, eigentlich ist es so, dass ich jetzt nicht die eine konkrete Aufgabe habe, sondern am Ende ergeben sich in den letzten Tagen und Wochen vom Festival natürlich ganz viele neue Probleme, offene Fragen und die löse ich eigentlich. Ich komme eigentlich ins Büro ohne Termine und dann ist der Tag trotzdem brutal schnell voll und es gibt sehr, sehr viel zu klären und zu lösen. Und dann ist es mal eine Sache, die hat mit der Produktion zu tun, irgendwelche Konzepte lassen sich so nicht umsetzen oder irgendwas kann man so nicht machen, irgendwelche Hängepunkte haben sich im Preis erhöht oder irgendwas. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist da natürlich irgendwelche Partner, die Fragen haben, wo man sagt, okay, kann man das jetzt so für den Partner umsetzen? Oder dann gibt es irgendwelche Referentinnen, Referenten, die sagen, ja, aber das und das müssen wir aber ändern oder ich würde erwarten, dass ihr mir aber die Reisekosten bezahlt, wenn ich jetzt anreise. Es ist halt von bis und ich bin eigentlich für alles, was so an Problem übrig bleibt da.
Aber deine Hauptaufgabe ist im Grunde, du bist das Zirkuspferd, was die Manege zum Glänzen bringt, ne? Also du bist jetzt, das ist ja nicht der einzige Podcast, muss man sagen, wo du Rede und Antwort stehst. Du bist schon derjenige, der für die OMR steht. Du wolltest das vor ein paar Jahren mal so ein bisschen ändern. Ist dir nicht so gelungen? Warum nicht?
Also ich finde, es ist schon in Teilen gelungen, ne? Wenn man überlegt, früher habe ich da die Bühne moderiert und mittlerweile gibt's
fantastisch moderiert, na, auf eine ganz eigene Art und Weise. Ich liebe das.
Amateurhaft, ja.
Nein.
Aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Moderatoren, Moderatoren, auch ganz große Namen. Also in Deutschland mit die größten von Kai Pflaume, Steven Gätchen und ähnlichem. Und ja, ich habe dann versucht, irgendwie auch andere Personen, meine Kollegin Heidi, die eine Bühne moderiert, meine Kollegin Isa, die auch sehr stark in der Öffentlichkeit steht mittlerweile als Geschäftsführerin. So ist schon Jasper Ramm, der das Event produziert, der bei Instagram mittlerweile tausende von Leuten hat, die ihm folgen in der ganzen Produktionsphase, spannend finden, was er das da aufbaut. Also insofern, es ist schon viel besser geworden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich immer wieder dann aufs Neue sehe, wie die Medienbranche gerade funktioniert und wie halt am Ende Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Und die funktioniert sehr stark personengebunden. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache das nicht, ich gehe jetzt als Person nicht in das Gespräch oder ich gehe nicht auf die Bühne oder ich kommentiere nichts auf LinkedIn oder so, dann schwächt man halt sein eigenes Produkt, weil das wird so erwartet, das gehört irgendwie dazu. Andere machen das auch sehr stark, also für ihre Firmen, für ihre Events, was auch immer. Und dann kann ich sagen, ich mache das nicht. Aber es wäre halt ein großer Nachteil. Und dann bin ich halt immer am Abwägen, wie viel ist mir jetzt meine persönliche Entspanntheit und Freiheit wert und was ist mir auch irgendwie der Erfolg der Firma wert. Mhm. Und allem, was dazugehört. Naja, und dann lässt man sich wieder doch immer dazu hinreißen, Sachen zu machen und schmeißt auch alles rein, weil ich bin auch jemand, ich möchte auch alles reingeben und nicht mir vorwerfen lassen, Mensch, ich war möglicherweise faul oder irgendwie auf mich selbst bezogen, sondern ich will ja auch, dass es für alle funktioniert. Und dann ja, mache ich natürlich dann, wenn auch Anfragen kommen, wo Leute sagen, ja, wir würden das Interview machen, aber wir erwarten, dass dann irgendwie Philipp kommt, dann komme ich halt.
Ja.
Also so meistens zumindest.
Das machst du dann in den Tagen drumherum. Ist es dann am Ende so, ich meine, die OMR steht mittlerweile am Anfang für überraschende Indie-Acts, das Bo und so, die dann alle da aufgetreten sind. Also die ganze Hip-Hop-Gemeinde Hamburgs ist da mal auf der Bühne gewesen. Jetzt sind halt richtige Weltstars da. Gibt es dann einen direkten Kontakt, zum Beispiel dieses Jahr Ryan Reynolds, wo der dann auch sagt, ich will mal einmal mit dem Vogel reden, um zu gucken, klar, ob das passt? Oder geht das dann alles nur über Manager und Justiziare? Bei Dirk Nowitzki kann ich mir vorstellen, da bist du selber nochmal nach Dallas geflogen und hast mit ihm geredet.
Nee, wir haben uns ja in Paris getroffen, schon zum Podcast und so bei Olympia.
Ja.
Und da kenne ich ihn jetzt ein bisschen. Und nee, das mit den meisten ist es schon so, dass man dann auch mal selber Kontakt hat. Das ist schon so. Aber jetzt auch mal tiefer und mal weniger tief. Also zum Beispiel einer der wirklichen, finde ich, Stars, den wir dieses Jahr haben, was ein Scoop ist, ist ja der Chef von ChatGPT. Also dem wichtigsten Technologieprodukt der Welt, der kommt. Und an dem sind wir extrem eng dran. Also der fliegt mit meinem Kumpel gemeinsam aus San Francisco hier rüber.
Ja.
Und dem sind wir dann sehr, sehr eng. Ne? Das ist halt so. Und dann gibt es halt so Hollywood-Persönlichkeiten.
Kriegen die dann Linie? Oder weil ja, du sagst, mit ja, deinem Kumpel, das hört sich so an, als wenn Friedrich Merz ihn hier direkt drüber fliegt.
Nee. Also die fliegen da mit einem normalen Linienflugzeug. Ja. Ja. Also Ryan Reynolds zum Beispiel, weiß ich das jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie der hier einfliegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch Privatflieger ankommt. So. Es gibt sicherlich einige, es gibt auch besonders mittlerweile ja ganz viele Besucher, die im Privatflieger ankommen. Ne? Also das muss man jetzt auch
sagen. Hei.
Also aber das ist, bei 70.000 Menschen hast du alles dabei. Ne? Und es geht ja um Wirtschaft, insofern sind es jetzt auch irgendwie 70.000 Menschen, die sich schon mehr oder weniger, häufig auch mehr für Wirtschaft interessieren. Und dass dann ein paar erfolgreiche Menschen sagen, das macht für mich nur so Sinn, ist halt so. Ne?
Ja, das ist ja jedes Jahr so, wenn wir dieses Gespräch führen, man redet ja immer über die 5, 6 Namen,
ja,
die aus Hollywood, aus der Sportszene und so weiter kommen. Und der Kern der Sache ist ja am Ende tatsächlich das Fachliche. Deswegen hast du den Chef von ChatGPT ja auch nochmal genannt.
Aber ich bin total stolz auch auf diese Breite. Also insofern ist es gut, dass du das sagst, weil es ist wirklich so, dass jetzt letztes Jahr war es natürlich auch, man kann sagen, selbst gewählt, wenn du Kim Kardashian irgendwie verpflichtest oder überzeugst, dann ist ja auch klar, dass viele darüber reden. Und so soll es ja auch sein und ist alles in Ordnung. Aber trotzdem, wo wir eigentlich am meisten stolz drauf sind oder ich, ist halt die Arbeit da 500-600 Referentinnen und Referenten hinzuholen. Und in der Breite ist halt so viel Qualität, es sind so viele überraschende Persönlichkeiten, die jetzt nicht erwähnt werden, aber also entweder fachlich, aber auch prominente, auch einfach starke Sachen, die jetzt vielleicht ein bisschen untergehen. Das ist eigentlich schade. Deswegen, ich bin auch der Meinung, jeder soll aus dem OMR für sich selber das meiste rausholen, indem er selber seine eigene OMR-Reise kuratiert und sagt, okay, ich gehe erst dahin, dann gehe ich dorthin, dann gehe ich dort, springt so ein bisschen rum thematisch. Das ist ja auch das, ich sage mal, so ein Buffet in einem Luxushotel, wo du auch sagst, okay, ich fange mal an mit irgendwie dem Rührei und dann gehe ich noch irgendwie zum Avocado-Brot und dann gehe ich noch irgendwie und hole mir da irgendwie Früchte frisch geschnitten mit irgendwie, weiß ich nicht, Joghurt. Und so ist es halt bei uns auch. Du kannst halt sehr viel auswählen, sehr viel zusammen konfigurieren, wie du es gerade gerne hättest. Und das ist eigentlich das Besondere.
Aber die Wahrheit ist ja auch, dass Avocado, also ich sag mal, die trendigen Sachen immer ganz schnell alle sind, ne? Also ich
bei den
ja
wahren Luxushotels nicht.
Wenn ich hier so durch die Schanze gehe und über die OMR spreche, dann ist immer so das Thema Masterclasses. Und ach, ich hab's wieder nicht bekommen, wie auch immer. Gibt's denn da irgendein Geheimnis, irgendeinen Tipp, wie man den Algorithmus oder die Jury, die das entscheidet, wie wird das überhaupt entschieden, wer in welche Masterclass
kommt? Masterclasses. Das ist also ein Bewerbungsverfahren in der Tat und das schauen wir uns dann an, auch gemeinsam mit dem, der die Masterclass hält heute.
Du sitzt da nachts zwischen 2 und 4 und guckst dir die Namen noch.
Nein, wir haben ja jetzt bei uns ein paar mehr Leute.
Noch 3 andere Leute.
Genau. Also kein Algorithmus, ne.
Okay. Und ist das aber etwas, wo ihr der Nachfrage immer mehr nachkommt und immer mehr Masterclasses
Versuchen wir. Das ist ja auch für viele, also warum kommen Menschen zu OMR? Das ist ja auch im Wesentlichen, die wollen was lernen. Und da kann man das. Das ist ja sehr, sehr konkret, sehr, sehr, auch so meine 90 Minuten, ist jetzt auch nicht ewig lange, aber oder 60 oder 90 Minuten, je nachdem, wenn man sich mit einer Sache beschäftigen, dann gibt es natürlich die Bühnentalks, die sind häufig auch lehrreich, weil es manchmal reicht ja ein einzelner Takeaway und man denkt sich, okay, das hilft mir wirklich und das rechtfertigt schon viel, viel Reise und Eintrittsgeld und so. Mhm. Aber dann gibt es halt diese 20-Minuten-Talks, manchmal sind die auch dann halt eher inspirierend als jetzt informierend. Zumindest so beruflich konkret. Dann gibt es ja das Netzwerk. Also es gibt ja verschiedene Gründe zu kommen, aber einer ganz wichtiger ist, sich zu informieren.
Zu informieren, um ein Wissensdefizit irgendwie abzubauen. Gibt es denn Themen, die dort auf der OMR eine Rolle spielen, von denen du persönlich auch gar keine Ahnung hast, aber wo du sagen würdest, in die Masterclass würde ich gerne mal gehen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie das und das funktioniert. Welche Themen sind das noch so im digitalen Leben?
Das ist aber auch das Spannende bei unserem Themenbereich, es kommen halt immer neue Sachen. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich in den meisten Branchen ja so, die entwickeln sich und sind dynamisch, aber bei uns halt in der Digitalwelt besonders. Und vor 10 Jahren haben wir uns damit beschäftigt, wie wird irgendwie Google-Optimierung gemacht und wie macht man erfolgreich Facebook und Instagram. Und mittlerweile redet halt über Facebook gar nicht mehr so viele und über Google ist es auch irgendwie jetzt mit allen klar, was da gemacht werden muss. Und jetzt auf einmal gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal so richtig in der Breite, wie muss ich mich aufstellen, um bei ChatGPT gefunden zu werden oder bei Perplexity. KI-Optimierung, das hat es vor selbst einem Jahr noch gar nicht gegeben. Und das ist jetzt ein Thema, was bei uns natürlich ich nicht genau kenne und viele andere auch nicht kennen. Und dann gibt es halt Leute, die jetzt seit ein paar Monaten schon dran sind und haben halt ein paar Monate Vorsprung. Und die erklären es dann. Ne?
Mhm. Was für eine Rolle spielt denn KI bei der ganzen Organisation für euch? Also mittlerweile wird ja, also mir hat man mal, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so habe ich einen Podcast gemacht, dass KI im Grunde auch die sich selbst öffnende Tür ja auch irgendwie KI ist, weil sie halt etwas erkennt und darauf reagiert. Inwieweit spielt denn KI tatsächlich in der Grundorganisation eine Rolle? Sind die Texte KI generiert?
Ja, unterstützt vielleicht. International, englische Texte wahrscheinlich schon. In Teilen mittlerweile, es gibt Grafiken, es gibt so an verschiedenen Stellen, ne, auch so, dass man da so Tools mal einsetzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt deswegen 10 Leute weniger im Team hätten oder so. Also, wo jetzt das alles ist anders.
Und wie viele Leute sind denn jetzt gerade wieder in der Vorbereitung so drin?
Jetzt aktuell?
Mhm.
Wenn wir feste beschäftigt sind, aktuell vielleicht, jetzt so würde ich mal sagen, so 200.
Okay, das ist weniger. Als ich gedacht hätte.
Naja, wir reden jetzt ja 2 Wochen vorher. Ne? Also die Ausstrahlung des Podcasts ist ja dann eine Woche vorher, dann sind es wahrscheinlich schon 1000. Mhm. Und wenn das während durchgeführt wird, sind es dann irgendwie 3000.
Ne? Okay, ja. Interessant. ihr habt eine Neuerung dieses Jahr dabei, das ist das Black Ticket.
Oh ja. Ja,
naja, ist eine kleine du bist ja ein Junge aus Essen.
Ja.
Und im Grunde, und das glaube ich dir ja auch, das erlebe ich ja auch in deiner Art, ist dir Geld erstmal völlig egal. Jetzt gibt's dieses Ticket und ich sag mal, da sprichst du ja Charaktere mit an, zu denen du möglicherweise gar nicht gehörst, die sich irgendwie was Besonderes, was extra irgendwie kaufen wollen. Für wen ist das attraktiv? Wer sind diese Leute, die das kaufen?
Also um erstmal ist offen zu sagen, das kostet 1.500 Euro, also ist ein tolles Ticket. Wir verkaufen davon am Ende maximal, ich glaube, 170 Tickets sind es, 175, die wir da irgendwie unterbringen können. Ja. Das ist eine ganz kleine Zahl im Vergleich zu den...
Was macht man genau mit dem Geld? Ist das so ein Topf, wo man sagt, so, und dafür können wir dann noch mehr Luftballons kaufen?
Nee, also ich wollte es gerade sagen, also der Umsatz, den wir damit machen, der rechtfertigt ja kaum die Kosten. Aber es gibt halt Leute, du kennst es ja auch wahrscheinlich von einigen Kunden von dir, wo dann ein CEO... nicht jetzt irgendwie in der Schlange warten würde oder das einfach so gar nicht üblich ist und auch eine Assistentin dann einfach gar nicht empfiehlt, dahin zu gehen. Und dann muss man halt für die einen besonderen Bereich schaffen, wo halt dann auch nochmal ein anderes Netzwerk möglich ist, wo dann auch andere Filter nochmal drauf liegt, halt eben nämlich der Preis und so. Und das ist halt bei Events ja von selbst Fußballspielen, man auch sagt, das ist ein Breitensport, da gehen die Hooligans und alle hin, so ungefähr. Aber es gehen ja auch Leute hin, denen dann im Zweifel die Hauptsponsoren sind und so und die haben halt andere Plätze und zahlen auch was anderes dafür. Und insofern, das muss
was passiert dann in diesem Mal? Haben die Massagestühle oder treffen die alle Ryan Reynolds auf eine Zigarette?
Ja, das so konkret nicht, aber die, klar, die haben nochmal andere Räumlichkeiten, die haben anderen, kommen schon sofort rein, da gibt es einen extra Eingang, gibt es irgendwie Essen und Trinken durchweg, ohne irgendwas warten zu müssen. Einfach eigentlich normale Sachen, ähnlich wie du es von St. Pauli auch kennst, wenn man da...
Ich bin nie in der VIP-Loge
bei St. Pauli. Ja.
Ich hole mir mein Bier selber. Das Thema Nachhaltigkeit ist euch in den letzten Jahren irgendwie total wichtig gewesen. Ja. Das kam auch immer wieder in der Kommunikation rüber. Jetzt habt ihr eine Kooperation mit Nescafé abgeschlossen.
Und Nespresso.
Mit Nespresso. Also aber die gehören ja zum Nestlé-Konzern.
Ja.
Und das ist ja für, ich sag mal, Nachhaltigkeitsaktivisten ein sehr rotes Tuch. War das Teil der Überlegung, es dann trotzdem zu machen oder...
Also erstmal haben wir uns natürlich mit denen unterhalten und das versucht zu verstehen, wie die diese Dinge sehen. Also jetzt bei Nespresso konkret, ich kann jetzt nicht für ganz Nestlé sprechen, aber für Nespresso. Und da gibt es verschiedene Argumente oder auch Herleitungen, was die da alles machen. Das ist denen, wie sie uns geschildert haben, ebenfalls sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich da jetzt kein Problem gesehen, weil das ist also auf der Schiene nachvollziehbar und nicht jetzt besser oder schlechter als eine andere Kaffeemarke es gewesen wäre oder ein anderer Partner, die wir haben. Und was die für ein Image haben, das ist mir dann erstmal egal. Ich gucke mir auf die Fakten, was generell so ist, dass wir unsere, und das ist sehr interessant jetzt, weil ja durchaus so ein bisschen so ein Rollback ist von bestimmten Themen, dass wir unsere ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen jetzt nicht verändern. Also das hat irgendwie jetzt weder mit dem Zeitgeist noch mit irgendwie Nestlé zu tun, sondern wir haben ja schon vor Jahren selbstständig angefangen zu sagen, okay, uns ist wichtig, hier mit Mehrweggeschirr das alles zu bestreiten, möglichst wenig zu recyceln zu haben, wenn dann das alles vernünftig zu recyceln und irgendwie Anreisen mit der Deutschen Bahn, Ticketkooperation, was alles gibt. Gibt es einen eigenen Kollegen, der das ganzjährig nur macht und darüber nachdenkt. Das kostet uns Hunderttausende extra, die man gar nicht investieren müsste. Wir haben das auch, finde ich, nie so stark in der Kommunikation jetzt irgendwie rumgeschrien und wir haben das auf Nachfrage aufgezeigt und wir haben auch bei unserer auf der Webseite einen Bereich, wo man sich das angucken kann, ja, weil es interessiert einfach Leute, wie nachhaltig ist denn der Kram? Und wir sagen ja auch, ein Event ist ja auch per se erstmal überhaupt gar nicht nachhaltig. Kein Event der Welt, weder eine Demo, noch irgendwie eine Beerdigung, noch ein Fußballspiel. Auch unseres nicht, aber wir arbeiten dran und versuchen da auch so ein bisschen so Show, Don't Tell, also zu zeigen, was man machen kann. Und da ist dann nach den Gesprächen, die wir mit Nespresso hatten, ist da kein Widerspruch.
Okay. Du hast ja gesagt, wie sehr sich die Veranstaltung verändert hat. Wie sehr haben sich denn die Besucher verändert? Also sind es heute andere Zielgruppen als vor 5 Jahren oder 6 vor Corona?
So zusätzliche Zielgruppen dazugekommen, würde ich schon sagen. Aber eigentlich, was mich auch besonders freut und warum ich es auch gerne mache, ist, dass nach wie vor, also es gibt jetzt Leute, die waren wahrscheinlich bei allen OMRs dabei, auch als Besucher. Und dann gibt es wahrscheinlich 100 oder so. Und bei der ersten waren ja nur 200, insofern kann es so viel nicht geben. Ja. Aber es gibt im Sinne von jetzt mittlerweile natürlich Tausende, Zehntausende, die über die Jahre wiederkommen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass du so ein Stammpublikum hast, das ist ja die Branche. Und natürlich kommen dann neue Leute nach. Und wir waren natürlich wie jedes Event am Anfang wahrscheinlich ein bisschen mehr Hamburg, Norddeutschland. Und jetzt sind wir noch mehr Österreich, Schweiz, in Europa. Insofern hat sich das schon ein bisschen verändert. Aber ich würde sagen, du wirst der Vibe und auch die Leute konkret werden wieder ähnlich sein, hoffe ich.
Ja. Du hast dir mal vor einigen Jahren auch jemand wie Elon Musk auf der Bühne gewünscht. Würdest du dir den heute immer noch wünschen?
Ich fände das sicherlich aktuell sehr, sehr kompliziert. Aus verschiedensten Gründen. Zumal er auch aktuell eher ein politischer Akteur ist und weniger ein unternehmerischer Akteur. Und als politischer Akteur würde ich mir nicht unbedingt wünschen, einfach ohne jetzt auch Elon Musk konkret, sondern wir sagen halt, wir stellen Politiker wirklich nur mit ganz konkretem Mandat und Themenbezug zu uns auf die Bühne. Mit Elon Musk wäre das dann sicherlich schon speziell, gerade was das so deutsche Politik und so anbelangt. Da ist er ja nun nicht so kundig, meine ich. Aber was so seine unternehmerischen Sachen anbelangt, würde ich sagen, wenn es darum geht, jetzt über SpaceX zu sprechen oder über Sachen, die er da so macht im Bereich KI, dann ist er natürlich hochrelevant. Und dann würde man sagen, wenn das der Fokus wäre, dann würde ich das schon prüfen.
Aber inhaltlich könnt ihr euch ja nicht absichern. Genau. Stell dir vor, der soll über SpaceX sprechen und dann fängt er doch an, die falsche Partei in Deutschland irgendwie zu unterstützen.
Ja, also da halten wir uns ja erstmal auch sehr, sehr neutral. Wir wollen aber sagen, wir sagen nicht, was falsch und richtig ist. Aber klar, ich halte nichts davon, dass irgendwelche amerikanischen Unternehmer sich jetzt über deutsche Politik äußern, ganz per se. Und das wäre auch nicht gut. Insofern, in der aktuellen Situation ist es nicht denkbar und es kommt sicherlich nicht in Frage. Und der hat ja offensichtlich auch sehr viele andere Aufgaben. Bin ich nicht traurig drüber.
Ja, wir haben über Politik kurz gesprochen. Letztes Jahr war die halbe Ministerriege von der Bundesregierung da. Jetzt bist du so quasi in between. Ja. Gibt es denn bekannte Politiker, die da sind? Weil ich sag mal, die Alten, die haben jetzt kein Interesse mehr zu kommen, wahrscheinlich in ihrer Funktion zumindest. Und die Neuen stehen noch nicht fest. Wie gehst du denn damit um?
Naja, ich habe ja gesagt, dass wir sehr stark gucken, wer hat eine Funktion und damit dann auch irgendwie eine ganz konkrete Aufgabe und dass wir versuchen, uns aus Parteipolitik rauszuhalten. Mhm. Und deswegen ist es einfach schwierig dieses Jahr. Und das, dann machen wir auch nichts. Also wir freuen uns über politische Besucher. Auch dann, letztes Jahr war es super und im nächsten Jahr wird es sicherlich auch wieder spannend sein. Aber dieses Jahr geht es ja wirklich nicht, weil ich glaube, die Kanzlerwahl ist irgendwie einen Tag vorher oder einen Tag nach OMR oder so. Und entsprechend kennt man das Kabinett gar nicht. Und das ist einfach für uns jetzt so gekommen, dass wir halt dann halt mal eine sehr unpolitische Veranstaltung sein müssen, werden.
Zumindest von der Bundesregierung. Ja. Hamburger Politikerinnen und Politiker werden zuhauf kommen. Ihr habt jetzt gerade frisch einen Vertrag unterschrieben, über 10 Jahre. Und mein Gedanke war, ist das Fluch und Segen zugleich? Denn 10 Jahre ist natürlich eine Sicherheit. Du weißt, was passiert. Hamburg weiß, was passiert. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein sehr trendorientiertes Spektakel, was du da auf die Beine stellst. Und da sind 10 Jahre, ist ja echt eine Ewigkeit, die du jetzt durchhalten musst. Auf jeden Fall. Aber also im Rückblick, sagst du selber auch, ist ganz schön wenig eigentlich. Aber 10 Jahre voraus ist schon ganz schön.
Aber sagen wir mal so, es gibt ja verschiedene Blickwinkel drauf. Also auf der einen Seite hätte ich jetzt wirklich, wirklich Lust zu sagen, oder eine große Motivation, oder wie groß könnte eine wirtschaftliche Motivation sein, zu sagen, ich mache das jetzt irgendwo in Nürnberg oder so. Eigentlich gibt's die nicht. Ich bin hier.
Aber es soll ja Teil der Drohgebärde gewesen sein, dass Hamburg möglicherweise dieses wunderbare Event verliert.
Also wir haben niemandem gedroht.
Ein mögliches Szenario gewesen.
Ja, also was wir schon mal gemacht haben, das kann man sagen. Natürlich, wir wurden angesprochen von vielen anderen Städten und haben uns das dann in einigen Fällen einfach auch mal angehört, einfach aus Neugier und Interesse und verstehen, wie treten die denn auf und wie läuft denn sowas? Aber ich glaube, die Stadt weiß auch, was sie an uns hat und das spüren wir auch. Und ich selber mache es auch sehr gerne hier. Und mein Vorbild langfristig ist dann eher so ein bisschen so zu sein, so wie Wimbledon. Ja? Wo man sich jetzt auch nicht fragt, ist es jetzt in Wimbledon oder ziehen die jetzt nach Saudi-Arabien? Es ist in Wimbledon, das heißt ja auch so. Oder ist es irgendwie wie das Golfturnier in, weiß ich nicht, in Augusta?
Das heißt, ihr habt demnächst keine eigenen Spargelfelder mehr, sondern Erdbeeren sozusagen. Ja. Weil in Wimbledon isst man ja immer Erdbeeren dann.
Deswegen meine ich es nicht. Aber so, wir wollen halt, oder am liebsten so Ascot. Das ist das Pferderennen. Das ist das schon seit, weiß nicht, 100 Jahren. Und ich glaube, wenn es uns gelingen würde, jetzt wirklich über Jahre sowas aufzubauen, man sagt, das ist halt da so. Und bestimmte Sachen gehen halt auch nicht. Bei Wimbledon gibt es zum Beispiel jetzt sehr wenig Werbepartner. Das kann man bei uns jetzt nicht sagen. Aber bei uns gibt es dann andere Sachen, die halt bei OMR so sind, wie sie sind, schon seit vielen Jahren. Bei Wimbledon sind dann die wenigen Werbepartner und die Erdbeeren. Und bei uns dann vielleicht irgendwie die etwas zu kleinen Hallen und die weiß ich nicht, dass dann mit 80 noch irgendwie ein Delay ankommt. Aber das ist halt so. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Tradition.
Kannst du dir ein OMR ohne Philipp Westermeier vorstellen? Also da gäbe es ja zwei Szenarien. Du hörst in 10 Jahren selber auf, weil du sagst, nö, reicht jetzt. Jetzt mache ich einen Golfplatz auf, um mal was völlig Verrücktes zu sagen, was, glaube ich, dir ganz weit entfernt ist.
Ja, das ist meine
Vielleicht
ein
Minigolfplatz. Ja, das, oder das den ja, machen wir dann zusammen.
Ja, das schätze ich so ein ganz sicher. Es gibt ja in Hamburg erstaunlich wenige Minigolfanlagen.
Ja, finde ich auch schön. Okay, wir nehmen das mal in Angriff. Und auf der anderen Seite eigentlich ja auch, es ist noch eine Woche hin sozusagen. Gibt es irgendwann mal den Moment, wo du denkst, so scheiße, du bist jetzt heute ein bisschen verschnupft. Was ist, wenn da eine richtige Grippe draus wird?
Ja.
Also zwei Szenarien, OMR ohne Philipp Westermeier.
Auf jeden Fall. Das geht, also man, das ist ja der Klassiker, jeder, oder man denkt dann immer, ja, Leute sind nicht ersetzbar und dann schwuppsdiwupps, gibt es jetzt auch Apple mit Tim Cook und Steve Jobs ist jetzt schon auch nicht mehr dabei seit vielen Jahren und es gibt da ganz viele Beispiele für und also auch. Also da gibt es viele, viele Beispiele und da darf man sich nicht zu sehr überschätzen und ich bin auch froh darüber, dass ich das jetzt sehr sicher sagen kann, dass es, man könnte auch dieses Jahr jetzt ohne mich durchführen. Das werden wahrscheinlich dann ein, zwei Side-Events, wo dann ein Kunde sagt, Mensch, kommt der Westermeier gar nicht mehr zum Begrüßen hier vorbei oder dann Leute sagen, Mensch, das Gespräch hätte für der Westermeier auch nochmal führen können, den höre ich immer ganz gerne im Podcast.
Mhm.
That's it, ja.
Mhm. Was hast du eigentlich für ein Pensum dann in den Tagen danach, also du bist ja nicht derjenige, der dann den ganzen Müll wegräumt und so weiter und so fort. Ist es dann sofort, dass du vielleicht auch eine Art Klimaveränderung machst, also der Tag danach so zack an die Ostsee,
nee,
um komplett aus dem Wahnsinn rauszukommen? Also Künstler sprechen ja immer gerne vom Bühnenflimmern, also die kommen von der Bühne runter und haben in den nächsten 1,5 Stunden sind die total berauscht. Wie lange hält das bei dir an, dass du anfängst darüber nachzudenken, den Geschirrspüler, den berühmten, dann wieder auszuräumen?
Also ich sehe mich ja auch gar nicht als Künstler, sondern als Unternehmer. Und ich mache das ja als Unternehmer und ein paar Slots rutscht dann auf der Bühne rein, aber auch nicht jetzt in meinem künstlerischen Ausdruck, sondern weil es einfach Sinn macht, vielleicht da Gespräch zu führen. Aber du hast schon recht, man ist natürlich unter wahnsinnigem Druck und diese Tage sind außergewöhnlich so für mich. Und dann muss man sich einfach sehr bewusst dann wieder darauf einstellen, dass man am nächsten Tag oder den Tagen danach dann wieder, sagen wir mal, der Druck ist dann durch und die Aufmerksamkeit, die man dann genossen hat im Zweifel oder die man dann irgendwie abbekommen hat, ist auch wieder vorbei. Und das ist aber vollkommen okay, man muss sich das trotzdem darauf einstellen, aber es dauert nicht lange. Also vor allen Dingen, weil man danach ehrlicherweise auch sehr viel noch echt zu tun hat. Also ich muss nicht den Müll wegräumen, aber es gibt natürlich schon sehr viele Fragen, die sich stellen. Es gibt dann Gespräche mit Ausstellern natürlich. Es gibt auch bei dem ganzen Abbau, der geht ja noch 3-4 Tage, bis wir aus der Messe wieder raus sind. Viele Sachen zu entscheiden, die Probleme, die einfach da sind, schmeißen wir das jetzt weg oder lagern wir das ein? Können wir solche Sachen einfach.
Ja. Wo so viel Sonne ist, wie du sie produzierst für Hamburg, das will ich einfach mal klar sagen, gibt es natürlich immer ein bisschen Schatten. Also letztes Jahr gab es Kritik, dass sich ein paar Karo-Viertelbewohner beschwert haben. Dieses Jahr hängt an der Roten Flora ein Plakat von dir. Wie gehst du mit so einer Kritik persönlich um? Oder hast du dich da vielleicht genauso von entfernt sozusagen wie von diesen kleinen Arbeiten, die du jetzt nicht mehr machst, dass du sagst, naja, da habe ich dann auch Leute für, ist mir egal. Also ich wäre, glaube ich, persönlich immer noch ein bisschen angegriffen.
Ich nimm's nicht so, versuch's nicht so sehr wahrzunehmen. Also klar, man kriegt es schon mit und prüft dann irgendwo auch einmal für sich, kann ich mich im Spiegel angucken, habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Würden jetzt die Mehrheit der Leute in meiner Situation anders, hätten die anders gehandelt vielleicht? Was sagt mein Umfeld dazu? Und wenn das dann alles erstmal geklärt ist und recht nüchtern geklärt ist, dann versuche ich die Dinge einfach auszublenden und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.
Okay, dann gibt's jetzt von mir mal knallharte Kritik.
Ja.
Foo Fighters, Depeche Mode, die Ärzte waren jetzt immer noch nicht da auf der Musikbühne.
Die Ärzte nochmal kurz mal davor.
Sehr schön. Dieses Jahr habe ich nicht den Eindruck, dass die Musik-Acts, sage ich mal, die Figuren sind, die alle Leute auf die Fläche ziehen. Das war über viele Jahre in meiner Wahrnehmung sehr stark so. Habt ihr das bewusst auch so gemacht? Also ich meine, Zartmann ist super, spielen wir bei Ahoi Radio ja auch. Aber so den ganz großen Wurf, ist der euch nicht gelungen oder war das jetzt bewusst so?
Naja, also es ist natürlich auch irgendwie bewusst. Man hätte jetzt sicherlich mit anderen Mitteln oder so auch nochmal andere Künstler anlocken können. Wir hatten irgendwie das Gefühl, auch, wir haben jetzt sehr vieles gemacht es ist dann auch so, zum Beispiel hatten wir letztes Jahr eine riesige Show von Shirin David, und dann ist es, dann kommen da 7000 Leute in die Halle rein und viel mehr Platz ist in der Halle gar nicht.
Und 50 stehen draußen.
Ja, das ist dann fast eher negativ für viele. Ja. Und dann kriegen wir auch mal die Vorwürfe, wir sind jetzt hier so ein Party-Event. Dann auch immer Musik drauf zu schmeißen, ist auch nicht besonders schlau vielleicht.
Aber es war ja immer die Mixtur. Ich finde es toll, ehrlich gesagt. Ich konnte mich ja halt damit immer eher anfreunden, als mit den fachlichen Dingen, die da preisgegeben werden.
Ja, dann, wir haben ja auch viele Befragungen gemacht und du wirst lachen. Dann haben der Künstler... Wir haben jetzt da wirklich von Macklemore und Shireen und Deichkind und Kraftklub und was wir alles so in den letzten Jahren gemacht haben und auch was auch super war, haben wir Umfrage gemacht, wen wollt ihr sehen, wer war euch gut gefallen, so, und dann sagen immer alle Oli P. So,
das und der ist ja nun jedes Mal dabei.
Der ist auch dieses Jahr wieder dabei, aber auch Jan Delay wird dabei sein. Das steht jetzt noch nicht drauf. Der wird auch wieder da sein. Also da werden schon viele Leute kommen. Man muss ja auch mal gucken, was kann man ankündigen. Häufig ist es so, wenn du Musik ankündigst, dann ist es deutlich teurer oder auch teilweise gar nicht möglich, weil die ja noch irgendwo andere Festivals spielen oder Konzerte in der Region spielen. Dann haben die so eine Art Gebietsschutz. Und wir sind ja jetzt kein klassisches Festival, wo jetzt Leute wegen des Künstlers ein Ticket kaufen. Aber wir stehen trotzdem in der Kommunikation, im Wettbewerb mit anderen Festivals hier in der Gegend. Und dann sagen halt die Veranstalter, hey, ich habe dich jetzt hier gebucht, liebe, weiß ich nicht, Shireen. Ich möchte nicht, dass irgendwer anders mit dir wirbt. So. Deswegen können wir auch nicht alle Künstler benennen, die bei uns auftauchen im Vorfeld oder wollen das nicht.
Weil deswegen stehen Ed Sheeran und Taylor Swift jetzt nicht auf der öffentlichen
Ankündigung. Deswegen werden die kommen, aber stehen noch nicht auf der Liste. Aber wer weiß, wer kommt. Ja.
Ja. So, wie immer die Frage, ich habe mich mal wieder nicht bemüht um eine Masterclass, aber welche öffentlich zugänglichen Vorträge, lieber Philipp, sollte ich mir denn angucken? Vielleicht magst du mir 2, 3 nennen.
Also, wofür interessierst du dich? Du bist jetzt ja auch so ein unabhängiger Creator, also Podcaster.
Letztes Mal hast du mir irgendwelche Amorelie-Geschichten und so weiter vorgeschlagen, glaube ich.
Erotik?
Ja, das müssen wir ja nicht dieses Jahr wieder machen.
Nee, also ich weiß, du bist, glaube ich, Fan von Stucki, von Stuttgart Barre, der wird auftreten.
Durchaus.
Ja, der wird da sein.
Aber das ist ja eher unterhaltsam.
Ja, deswegen
wo kriege ich nochmal richtig den heißen Shit nochmal erzählt?
Ja, okay, da muss ich erstmal verstehen, den heißen Shit jetzt für Podcasting-Themen.
Zum Beispiel?
Also da gibt es verschiedene Podcast-Vorträge. Sophie Passmann, glaube ich, die ist ja gerade eine der Erfolgreichsten, wird so ein bisschen ihr Konzept erzählen, was sie da macht. Es gibt auch sozusagen von den Podcast-Labels dann, oder so, gibt es natürlich Vorträge. Am Ende, der Vortrag, den ich am allerbesten kenne, ist der den...
Scott Galloway.
Ja.
Den liebe ich ja. Ich habe keine engere Beziehung dazu.
Der ist auch da.
Aber den finde ich einfach großartig. Ich höre dem wahnsinnig gerne zu. Ich muss nicht immer alles verstehen, aber ich finde es Wahnsinn.
Ja, der ist auch da direkt am ersten Tag
morgens. Der ist quasi ja hier so ein bisschen so ein internationales Maskottchen für euch geworden, ne?
Ja.
Oder?
Ja. Also Maskottchen, auch da, wir reden mit Leuten und da geht es vielen so wie dir. Mhm. Menschen finden ihn gut bei uns im Umfeld und deswegen kommt er. Mhm. Aber der Vortrag, den ich eigentlich erwähnen wollte, ist der von meinem Kollegen Roland Eisenbrand, den ich ja früher selber auch gemacht habe.
Ja.
Das haben wir mal angefangen, da war ich sozusagen der Referent. Mittlerweile mache ich das nur in ganz kleinen Teilen und der Roland arbeitet da jetzt seit Monaten dran mit einem Team und ich unterstütze auch, deswegen kenne ich den Vortrag bislang und der wird Weltklasse sein.
Weltklasse wird die gesamte OMR sein, bin ich mir ganz sicher, lieber Philipp. Vielen, vielen Dank, dass du wieder so viel Glanz und Glamour hier in die graue Bude Hamburg reinbringst. Danke auch, dass du dir noch schnell Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für die Gestaltung der 13. OMR und danke, ganz viel Glück.
Danke dir, Lars, für die jahrelange Unterstützung von OMR, vom Festival, fürs Besuchen, fürs Leute dahin bringen und alles, was du für uns tust. Vielen Dank.
Ahoi.
Ciao, ciao.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.